Du, tausendfach unterdrückst, verdienst tausendmal die Freiheit. Ich lese aus dem Buch Santiago de Chile, ein Tag im Oktober. Geschrieben wurde dieses Buch von Carmen Castillo, der Frau, die am 11. September 1973 nach dem blutigen Putsch in Chile mit Miguel Enríquez, dem Generalsekretär der verbotenen sozialistischen Partei MIR, in den Untergrund ging. Carmen Castillo war vorher mit Andrés Pascal Allende verheiratet und hatte mit ihm eine kleine Tochter. Am Samstag, 5. Oktober 1974, wurde das Haus, in dem Carmen mit Miguel Enríquez und anderen Genossen und Genossinnen lebte, von der DINA, der chilenischen Sicherheitspolizei, überfallen. 13 Monate nachdem Carmen in den Untergrund gegangen und sich der MIR angeschlossen hatte, ist dies passiert, also 13 Monate nach dem Putsch. Dabei wurde Miguel sofort erschossen, Carmen verletzt und in eines der geheimen Verhör- und Folterzentralen der DINA gebracht. Unter dem Druck einer internationalen Solidaritätskampagne wurde sie freigelassen und aus Chile ausgewiesen. Seither lebt sie im Exil, in Paris, seither ist sie Flüchtlingsfrau, lebt mit gespaltener Seele dort, wo sie nicht gewählt hat, zu leben. Ich lese vor allem Abschnitte vor, in denen sich Carmen mit ihrem Exil auseinandersetzt, mit den möglichen und unmöglichen politischen Perspektiven, die sie in einem europäischen Land als lateinamerikanische Flüchtlingsfrau entwickeln kann. Ich lese Stellen, in denen sie die ewig gleiche und immer wieder neu gestellte Frage kreist, zurückgehen nach Chile, in den Untergrund, vielleicht in die Folter, den Tod oder bleiben im Exil, lebend, kämpfen, aber wie? Im Exil abgetrennt und doch verbunden mit dem Kampf ihrer Genossen und Genossinnen. Wie war es damals, der Kampf und heute? Amis Compañeros, schreibt Carmen Castillo in einem kurzen Nachwort zum Buch. Also an meine Genossen und Genossinnen. In diesem Buch spricht nicht die Militante, sondern die Frau, eine Frau, die über Militante schreibt, ohne dass damit die gesamte Militanz zu Wort käme. Es ist kein politisches Buch, aber ich erzähle eine politische Geschichte. Ich hatte das Privileg und die Möglichkeit, bestimmte Augenblicke dieser Geschichte festzuhalten. Aber es steht mir nicht zu, über die Bedeutung dieser Augenblicke zu urteilen. Ich fordere alle meine Genossen, Männer und Frauen auf, wiederherzustellen, was die Wahrheit des MIR, was die Wahrheit des Kampfes des chilenischen Volkes um sein Leben war und sein wird. Die folgenden Textstellen sind Ausschnitte aus einem Gespräch, das sie in Paris mit Andrés Pascal Allende führt, der nach diesen Gesprächen nach Chile zurückgekehrt ist. Dabei muss ich an etwas denken, das mich seit einiger Zeit quält, fahre ich fort und bemühe mich, meiner Stimme einen überzeugenden Klang zu geben. Wie denkst du darüber? Warum wird nie vom Leben der Revolutionäre gesprochen? Die Bourgeoisie legt immer den Akzent auf den Tod der Militanten. Auch wir laufen manchmal in diese Fallen, stellen eine Hierarchie der Toten auf, mit Helden, normalen Menschen und den Nicht-Toten, die die Galerie bevölkern, mit Guten und mit Bösen. Beatrice zum Beispiel, die sich umbringt, sie stört, man weiß nicht, wo man sie einordnen, wie man sie ehren soll. Also zaubert man sie einfach weg oder man verleugnet sie. Aber ihr Tod ist ein politischer Akt des Widerstands, ein Aufbegehren gegen die Abwesenheit des Politischen, eine letzte kämpferische Flamme und vielleicht auch äußerste Konsequenz der Verzweiflung, zu der dieser Todeskult führt. Ich bin dagegen, dass die Menschen sich umbringen. Mir ist das Leben zu wichtig. Erinnere dich. Denk doch an unsere Erfahrungen im Widerstand. Wenn es einem gelingt, im Untergrund zu überleben, so bedeutet das nichts anderes, als dass einem das Leben gelingt. Man tut so, als wüsste man nicht, dass der Tod eine unmittelbare Realität ist. Man entscheidet sich für das Leben, selbst wenn das letzten Endes den Tod bedeutet. Und darin liegt der Unterschied, das Glück. Wir haben es gekannt, wir haben es erlebt, es war überall anwesend. In allen Schlupfwinkeln und Verstecken, bei den Frauen, Männern und Kindern. Überall, wo lebendiger Widerstand geleistet wurde. Anderswo muss man sich gar nicht erst bemühen, nur die Begegnung mit dem Kampf lässt dich Glück erfahren. Selbst wenn es nicht länger dauert als ein Atemzug. Ja, allmählich lernt man es, ein normales, banales Leben zu führen, mit ein paar Tabus wie Kino, Ausflüge ans Meer, Spaziergänge im Zoo. Aber insgesamt haben die Tage den gleichen Rhythmus wie der aller anderen. Die Waffen? Man lebt mit den Waffen unter einem Dach, sie werden zu einem Teil von uns, zur Verlängerung unserer Hände. Sie sind nicht mehr geheimnisvoll, wenn sie auf ihre natürlichen Dimensionen schrumpfen, sie fügen sich in die Landschaft unseres Alltags ein. Heute wissen wir, dass eine Waffe nur dann nützlich ist, wenn sie auch benutzt wird. Man lebt im Gleichtakt mit einem Stadtteil, inmitten des Hungers und der Militärparaden. Nichts daran ist außergewöhnlich. Aber nur so kann man mit Erfolg lange Zeit untergetaucht leben und Widerstand leisten. Andres hört mir zu, weist einige Überlegungen zurück, trägt andere vor, denkt ruhig nach, zügelt meine Ungeduld und sagt dann ruhig, man wirft dem mir selbstmörderischen Voluntarismus vor. Das heißt, unsere Entscheidung, während der Jahre des Schreckens, der brutalen Hetzjagd, der Diktatur im Land zu bleiben. Aber das Morgen ist bereits im Gestern enthalten, das eine existiert ohne das andere nicht. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, das chilenische Volk aufzufordern, in die Botschaften zu flüchten oder massenweise ins Ausland zu gehen und damit Fabriken und Felder menschenleer zurückzulassen. El Che, Miguel und viele andere werden in den rot-schwarzen Fahnen des Sandinismus zur lebendigen Geschichte. Sie dienen den demokratischen Volksbewegungen Lateinamerikas als Beispiel und als Quelle der Kraft. Miguel hat ihnen gesagt, es geht, wir bleiben. Es ist notwendig, um die Demobilisierung zu verhindern. Wir müssen den Rückzug organisieren, die Verteidigung umstellen, die definitive Verankerung der Diktatur vereiteln. Wir müssen auf den Staatsstreich reagieren, auf die militarisierte Gewalt, auf die Niederlage, indem wir Gräben ziehen und kämpfend den Rückzug antreten. Wenn man an einem Punkt geschlagen ist, muss man sich organisieren, Tränen umkehren, zurückweichen, darf dabei aber nie die Revolte, den Widerstand aus den Augen verlieren. In einem seiner Briefe hat er geschrieben, das Ausmaß unserer Niederlage wird von der Rückwirkung auf unseren Kampfwillen abhängen. Entweder er lässt sich beugen, er versagt und wird pessimistisch, er gibt nach, wird schwächer und lässt sich besiegen. Oder aber er hält durch, entwickelt Initiativen und seine Intelligenz, er widersteht, bleibt ungebrochen und lebendig und entfaltet sich. Miguel hatte recht, sogar in den schlimmsten Momenten haben wir an dem Gedanken festgehalten, dass es in Chile noch anderes gibt, außer Militärs und Chefs. Wir haben einen unterirdischen, stummen Widerstand ins Leben gerufen. Der Untergrund hat das Überleben des Kampfes ermöglicht. Jetzt beginnt er Wurzeln zu schlagen. Ja, ich kenne die Frage, fährt Andres fort, warum gehe ich zurück? Ob es nicht so gefährlich sei, ein unnötiges Risiko, absurd. Ich würde es anders ausdrücken. Warum sollte ich, ein Militanter wie alle anderen, nicht dort drüben sein, wo der entscheidende Kampf der Arbeit ausgetragen wird, nur weil die Diktatur es nicht will? Selbst wenn sie es nicht will, das Volk ist stärker als die Diktatur. Die Auseinandersetzungen im Stadtviertel von Arrayan haben deutlich gezeigt, dass der Sieg über die Repression möglich ist, wenn die Entscheidung zum Kampf auf die Unterstützung des Volkes trifft. Solange die Diktatur an der Macht ist, gehen wir zwangsläufig Risiken ein. Aber ohne eine umfassende, starke ideologische, politische und militärische Widerstandsbewegung kann die Tyrannei nicht zum Fall gebracht werden. Haben wir also eine Wahl? In den Augen des Volkes stehen Tränen und Hass. Sollen wir verhungern oder aufbegehren? Wir haben uns für den kämpfenden Widerstand entschieden. Die Zeit meines Rückzugs auf die Nachhut geht zu Ende. Ich will das heutige Rendezvous nicht verpassen. Die Möglichkeit ist da und die Notwendigkeit steht fest. Ich kehre nach Chile zurück. Andres, der Besucher vom anderen Kontinent. Ich habe auf ihn gewartet. Seit ein paar Monaten trug ich an meinem Handgelenk die rosa Schleife aus Bahia. Meine Wunderschleife, von der Zeit schon ganz abgenutzt und verschlissen. Wie sehr wünschte ich mir, ihn zu treffen. Und ich habe ihn gesehen. Habe jede Minute ausgekostet, als sei es die letzte. Jetzt ist er fort. Er geht seiner Bestimmung entgegen. Und hier bin ich, allein. Ich spüre, wie mich ein starker Schmerz durchfährt. Das laute Herzklopfen, das nicht langsamer wird. Ich gehe aus dem Haus, laufe langsam über die schmalen Gehsteige im Marais, geblendet durch die chilenische Frühlingssonne. Meine Stiefel zertreten das trockene Herbstlaub. Frischen Mut fassen. Auf dem Moped schnell die Flucht ergreifen, die verschmutzte Luft einatmen. Die Neonlichter auf dem Boulevard Sebastopol an mir vorbeiflitzen lassen, bei dem Gedanken an den Winter vor Kälte zittern, mich im Schnee der Cordillera rollen, mich an wiedergefundenen Erinnerungen entzünden, mich an Sätzen heiser schreien, die nie mehr ausgesprochen werden können. Er geht zurück, ich bleibe hier. Er geht zurück und ich. Wie kann ich von hier loskommen? Ich unterdrücke ein Schluchzen. Andres wühlt mein kleines bisschen Gegenwart, in dem ich mich eingerichtet hatte, gründlich auf. Zerreibt es zu Staub, macht diese Stadt dem Erdboden gleich, wie das Erdbeben, das Concepción zerstört hat. Das hatte ich nicht ahnen können. Ich kann nichts daran ändern. Ich spüre wieder den Morgenwind am Pazifik. Der grüne Lichtstreifen der untergehenden Sonne senkt sich über mich. Ich habe den Geschmack von Kirschen aus La Quinta auf den Lippen. In diesen Tagen platzt dort drüben das Leben auf. Die Armut, das Elend dort, drängt sich vor die fluoreszierenden Reklameschilder hier auf dem Boulevard Saint-Germain. Stimuliert meine Augen, absorbiert mich ganz und gar. Das hier verschwimmt, alles beginnt zu schwanken, wird aber sofort wieder zu Erstarrung. Der Südwind kommt zurück und das Vergessen wird genauso wichtig wie die Erinnerung.
Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos, ella. Presencia de Uruguay en la milonga.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad.
Y seguimos andando
curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Vor einem Jahr zwischen Schlaf und Erwachen eine klare Vision. Santiago in der Gegenwart, eine tote Stadt. Ich gehe durch die Gran Avenida, die Calle Simón Bolívar. Ich laufe am Ufer des Mapocho entlang. Das schlammige, braune, dickflüssige Wasser unter dem Ponte del Arzobispo färbt sich in der Nähe der Calle Santa Fe rot. Niemand da. Die Vision verflüchtigt sich, die Leere durchdringt den Nebel. Ich habe gewusst, mi amor, dass du bei meiner Rückkehr im Morgengrauen nicht mehr da sein würdest. Niemand mehr in Santiago, diese fürchterliche Einsamkeit, die erdrückende Stille. Wie eine Schlafwandlerin irre ich durch die Gegend, lehne mich verängstigt an die Hauswände. Sie haben mich verschreckt. Die Männer in Schwarz gehen mir nicht aus dem Kopf. Sie werden mich finden. Sie werden mich im finsteren Winkel der Plaza Egaña packen und zertreten. Ich lief schnell davon nach La Quinta. Ich stieß den granatroten Holzportal auf, rannte den Kiesweg mit den silbrigen Pappeln hinauf und die Arme meines Vaters legten sich um meine Schultern. Endlich. Ich war gerettet. Das Feuer im Kamin wärmt mich wieder. An jenem Tag, in jenem Jahr war das Verbot, diese Reise zu machen, besonders grausam. Meine hier erworbene neue Lebendigkeit wird zur Erstarrung. Ein vager Plan drängt sich auf. Ich werde dorthin zurückgehen, wie ich die Gerüche in mich einziehen lasse, die Farben in mich aufsaugen und mich an Klängen berauschen will. Ich will sehen, wie sich das Morgenrot über La Quinta ausbreitet. Nein. Ich kehre nicht zurück. Nein, ich muss den Tatsachen ins Auge sehen, mir Qualen ersparen, mein Abgestumpftsein akzeptieren, diesem Entschluss gewachsen sein. Ich kehre nicht nach Chile zurück. Jede Illusion zerstören, jede Hoffnung, und eines Morgens bin ich wie ausgebrannt. Denn auch das klare Denken versiegt, die Wochen verstreichen unerbittlich. El Continente, mein Kontinent, versinkt hinter einem Schleier. Es wird Abend, ich decke mich zu, ich verbiete mir Lust und ebenso Leid, aber wie kann man ohne Lachen und Weinen leben? Ich werde blind, taub, stumm, ich warte, ich bleibe stehen. Einen Augenblick lang klammere ich mich fest, durchstoße meine graue, in Gips gegossene Existenz. Das Heimweh wird zum System, das Gedächtnis zur Verweigerung und Mangel, die Partei zur Sekte, der Kampf zum Aktivismus im geschlossenen Kreislauf, das Dokument zum Katechismus, die Kritik zur Abweichung von der Linie, die Unzulänglichkeit und Ungeschicklichkeit zu irgendjemandes Fehler, der Schmerz zu Selbstmitleid, die Diskussion zu Klatsch, das dort drüben wird zum Himmel und das hier zur Hölle. Eines Sonntags breche ich zusammen. Eines Morgens wache ich auf, ihr seid bei mir. Vorwärts oder rückwärts gehen, gehen trotz allem. Einerlei wohin. Andres, Santiago und Paris, Raum und Zeit schrumpfen. Ich gehöre nach dort drüben, auch wenn ich hier bin. Aber wie kann ich von Chile sprechen, wenn ich hier lebe und nicht weiß, was dort drüben geschieht? Ich kenne mich nicht mehr aus. Es ist so weit weg. Zwischen uns erstreckt sich der Ozean. Zwischen uns haben sie sich aufgerichtet. Vorgestern kam ein Brief von einer Frau, Elvira. Der Mann im Gefängnis, keine Arbeit. Mit ihren 10 Kindern wurde sie auf die Straße gesetzt. Sie schreibt unter anderem von Dior Modeboutiquen, Sony Radios, Citroën, Peugeot Autos, die durch die vermauerten Straßen fahren. Hinter diesen Mauern kann man, wenn man will, bettelnde Kinder mit vielen Gerstenkörnern sehen, morsche Holzbaracken, Schlamm und Kälte. Die bedrückenden Gesichter der Arbeitslosen, das versteckte Massengrab, aus dem die Leichen der Gefolterten herausgezogen werden. Ich weiß nicht mehr, was das Brot in Santiago kostet. Ich kenne die U-Bahn nicht, die durch das Zentrum der Stadt fährt. Ich habe noch nie amerikanische Zigaretten an einem Kiosk an der Avenida Providencia gekauft. Man sagt mir immer wieder, dass sich alles verändert hat, dass ich meine Stadt nicht wiedererkennen würde. Und ebenso wenig ihre Menschen, ihre Viertel, ihre Umgangssprache, ihr Essen. Dort drüben geht das Leben ohne mich weiter. Gestern nach Mitternacht klingelt das Telefon. Ein namenloser Anrufer aus Santiago. Alexis ist tot, ein bewaffneter Zusammenstoß. Anna Luisa ist verhaftet worden, ist verletzt. Dann nichts mehr, die Stimme des Mannes verliert sich, wird immer anonym bleiben. Ein Albtraum, diese Nachricht. Ich sehe die Gesichter meiner früheren Freunde vor mir. 4 Jahre ist es schon her. Was kann ich hier tun, um ihnen dort zu helfen? Hier sind diese Geschichten von weit weg Leid. Nichts geht sie etwas an. Hier kommt der Tag näher, an dem ich mich als Ausländerin fühlen werde. Weder als Französin noch als Chilenin, und es bleibt, dass ich von woanders komme. Dass ich hier ein politischer Flüchtling bin, dass sich die verbindenden Brücke als Illusion erweisen, dass ich keine Wirklichkeit mehr habe. Dort drüben geht das Leben ohne mich weiter. Und hier ist es schwierig. Nur meine heutigen Freunde helfen mir durchzuhalten, Widerstand zu leisten. Auch ein Franzose kann ein Exilierter sein. Wir begegnen uns. Ich begreife, dass nur die Ereignisse dort drüben uns zum Handeln veranlassen können, wenn wir handeln wollen. Ich muss Kraft holen aus dem, was ich weiß. Ich muss Energie stellen. Ich darf den Samstag, den 5. Oktober, nicht vergessen. Mich nicht aufgeben, nicht in ein flaches Leben mit seinen kleinen Sorgen und seinen kleinen Freuden abgleiten. Ich muss meine unspektakuläre Arbeit am Angelpunkt zweier Geschichten wieder aufnehmen. Andres ist zurück in Santiago, der Kampf geht weiter. Nur das zählt, was im Werden ist.
Sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frágil.
Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido. Cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, no sale que dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Por último, se va a enredar el desgracia, como mucha gente la hiedra.
Reiche Frau,
arme Frau.
Ich bin eine Frau.
Ich bin eine Frau.
Ich bin eine Frau, die von einer Frau zur Welt gebracht wurde, deren Mann Fabrikbesitzer war.
Ich bin eine Frau, die von einer Frau zur Welt gebracht wurde, deren Mann Fabrikarbeiter war.
Ich bin eine Frau, deren Mann Seidenhemden trägt und die immer auf ihr Gewicht achtet.
Ich bin eine Frau, deren Mann zerrissene Kleider trägt und die immer Hunger hat.
Ich bin eine Frau, die zusah, wie zwei Babys zu wunderschönen Kindern heranwuchsen.
Ich bin eine Frau, die zusah, wie zwei Babys starben, weil es keine Milch gab.
Ich bin eine Frau, die zusah, wie Zwillinge heranwuchsen zu intelligenten Studentinnen mit Sommerferien im Ausland.
Ich bin eine Frau, die zusah, wie drei Kinder aufwuchsen mit vom Hunger aufgeblähten Bäuchen.
Aber da gab es einen Mann. Und er sprach davon, wie die Bauern reicher werden und meine Familie ärmer wird.
Und er erzählte mir von den besseren Zeiten, die kommen würden, und er machte die Zeiten besser.
Wir mussten Reis essen.
Wir hatten Reis zum Essen.
Wir mussten Bohnen essen.
Wir hatten Bohnen zum Essen.
Meine Kinder erhielten keine Visas mehr für Sommerferien in Europa.
Meine Kinder weinten sich nicht mehr in den Schlaf. Und ich
fühlte mich wie eine Bäuerin.
Und ich fühlte mich wie eine Frau.
Eine Bäuerin mit einem langweiligen, harten, uninteressanten Leben.
Wie eine Frau, die auch manchmal Lust zum Sinken hat.
Und ich sah einen Mann. Und zusammen machten wir uns Hoffnung, einmal in die Freiheit zurückzukehren.
Ich sah, wie sein Herz schneller schlug, beim Gedanken an die Freiheit. Endlich.
Eines Tages zurück zur Freiheit.
Eines Tages Freiheit.
Und dann eines Tages kreisten Flugzeuge über uns und wir hörten Gewehrfeuer aus nächster Nähe. Ich nahm meine Kinder und ging nach Hause. Und die Gewehre entfernten sich immer mehr.
Und die Gewehre kamen immer näher.
Und dann gaben sie bekannt, dass die Freiheit wiederhergestellt sei.
Und dann kamen sie, ganz junge Männer, wirklich.
Sie kamen in mein Haus zusammen mit meinem Mann.
Sie kamen und fanden meinen Mann.
Diese Männer, die beinahe ihr ganzes Geld verloren hätten.
Sie fanden all die Männer, dessen Land um ein Haar ihnen gehörte.
Und wir hatten Drinks zum Feiern.
Und sie erschossen alle.
Die wunderbarsten Brandys.
Die erschossen meinen Mann.
Sie forderten uns zum Tanz auf.
Und dann kamen sie zu mir.
Mich.
Zu mir, der Frau.
Und meine Schwester.
Zu meinen Schwestern.
Und dann nahmen sie uns mit. Sie führten uns aus zum Diner in einem Privatclub.
Sie entrissen uns unsere Würde, die wir gewonnen haben.
Und sie offerierten uns Rindsfilet.
Und dann vergewaltigten sie uns.
Es gab einen Gang nach dem anderen.
Einer nach dem anderen stürzte sich auf uns.
Wir platzten fast, so satt waren wir.
Drauf los, rein. Die Schwestern bluteten, die Schwestern starben.
Es war wunderbar, wieder frei zu sein.
Es war kaum eine Erlösung, überlebt zu haben.
Die Bohnen sind fast völlig verschwunden. Reis habe ich durch Poulet und Steak ersetzt.
Reis gibt es keinen mehr.
Die Partys gehen weiter, Nacht für Nacht, um all die verlorene Zeit wieder wettzumachen.
Und einmal mehr werden meine stillen Tränen begleitet vom nächtlichen Weinen meiner Kinder.
Und ich fühle mich wieder als Frau.
Und sie sagen, ich sei eine Frau.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Afraid that I was dreaming, for when I saw the ambulance in the road and the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Giovanna Dal Pra ist eine italienische Immigrantin. Seit über 20 Jahren lebt sie nun in der Schweiz. Ein Leben wie viele anderen auch, sagt sie. Und sie erinnert sich. Damals dachte ich, es wird nicht lange dauern. Nur so lange, bis ich genügend Geld zur Seite gelegt habe. Und ich suchte nicht das Abenteuer, als ich damals in diesen Zug stieg. Ich hinterließ ein Gesicht, gezeichnet von den Zügen der Traurigkeit, und wandte mich einem neuen Leben zu, in das ich mit Vertrauen blickte. Die ersten Berührungen mit der Wirklichkeit, der Zug hält, ein grauer Morgen, müde Gesichter. Für viele war es nur ein ganz normaler Grenzort, für uns bedeutet es eher die Trennung. Der Geruch von halbnackten Körpern mischte sich unter leisen Fluchwörtern. Wir stiegen aus und wurden in verschiedene Räume eingeteilt. Es schien mir, als gäbe es in diesen Räumen keine Wände, sondern nur Augen. Neugierige, verzweifelte Augen. Von irgendwo ertönte eine Frauenstimme. «Bitte bis zum Gürtel alles ausziehen», befahl die Stimme. Neben mir eine Frau, dünn und bleich. Sie fragte, ist es das erste Mal? Ich nickte und fühlte mich wie jemand, der auf Peitschenhiebe wartet. Die Frau fuhr weiter, denk nicht daran, in deinem Alter. Dann alle in einer Kolonne und es wurden Blut, Herz und Lungen untersucht. Diese Untersuchung ergab den letzten Stempel auf meiner Genehmigung. Ich sah die Frau wieder. Sie war noch nicht angezogen. Ich sah ihren krummen Rücken, ihre trockene Haut. Ich hätte schreien können. Wir zogen uns an und jemand zeigte uns den richtigen Zug zur Weiterreise. Und wie lauter kleine Figuren bewegten wir uns diesem Zug entgegen, jede Figur mit einem Kreuz aus Kreide auf dem Koffer, das Zeichen für zugelassen. Somit begann es also, mein neues Leben, auf das ich mit Vertrauen geblickt hatte. Dieses Leben gab mir Wohlstand, gab mir verschiedene Schicksalsschläge, die ich so gut wie möglich zu meistern versuchte. Und so mein tägliches Brot. Ich habe einen sicheren Lohn. Ich habe ein Zimmer, warm, sauber und billig. Glückssache. Es fehlt nichts und mit dem fließenden Wasser sind auch die Füße der Hausbesitzerin inbegriffen. Sie hat Übergewicht und ist somit nicht fähig, sie selber zu pflegen. Das Buch, aus dem ich diesen Bericht habe, heißt Fremd in der Schweiz. Ist eine kleine Sammlung von Texten von Ausländerinnen 1987 im Kosmos Verlag erschienen. Im selben Buch habe ich Gedichte von Dragica Rajcic, einer jugoslawischen Emigrantin, gelesen. Sie schreibt zu ihrer Person. Meine Biografie ist schnell erzählt. Dragica Rajcic, 1.4.59, Split, Jugoslawien, Matura, Kind, Australien, Schweiz, zwei Kinder. Arbeit im Spital als Putzerin, Büglerin, zurzeit Heimarbeiterin und Haustierchen. Deutsch gelernt, gezwungenermaßen und keinen Kurs absolviert. Seit 7 Jahren lese und esse ihr, schreibe seit 3 Jahren in eigenem Deutsch aus Trotz und Neugier, aus Verzweiflung und langsam macht mir Spaß auf so unvollendetem Sprachgemisch. Meine Sprache, welche mich schützt und abgrenzt. Dinge wie eine Art Clown zu sagen. Klar ist jeder Clown nach der Vorstellung traurig. aber bei Schreiben nehme ich mir Narrenfreiheit und sage direkt, was mich, uns, euch angeht. Und ihr Gedicht? Ich, Fremdarbeiter, verriegelt, kastriert, genug von allem, wenig von Lachen, Gedichte dämpfen ist noch erlaubt, aber bitte nicht laut. Ich, Fremdarbeiter, geduldend um Betons willen, lasse mich nicht ersticken in Schweigen. Ich kann verschwinden, aber es sollte aus Beton meine Schweiß nach mir fließen, meine Spuren. Zum Schluss mit dem Hinweis auf die nächste Sendung des Frauenfluchtkanals, welche am 11. November ausgestrahlt wird, noch ein letztes Gedicht von Dragica Rajčić. Mir gefallen Ihre starken Worte. Ihr Versuch, mit zwar grammatikalisch und orthografisch falschen, aber umso dichteren Worten des Unterdrückung, des Ausgebeutetsein, des Aufbegehrens auch, die Sprachlosigkeit der Ausländerinnen zu durchbrechen. Fast alles, heißt ihr Gedicht. Abgesehen von paar Schuhen und Taschen hätten wir nichts zu vorzeigen. Gekommen zu ackern in eurem Reich, heute in Mietwohnungen, lichtet Farbfernsehen 8 Kanal, Kinder sind unsere Produkte. Achtung! Paar Worte, unsere Sprache lernen sie abends. Nacht sind lang in eurem Reich. Wir fliegen zurück in unsere Armut, um glücklich zu werden.
Capinera lave piatti in ta cucina, ma qua capa non c'è sta. La mamma guarda fuori. Terra piace il cammanà, capinerata in un uomo da canzone, e le piace assai e canta, ma qua fatica ora, pura voce se ne va. Pau, passa in mezzo specchio e se guarda e se vede chi sta, che è stanca con me, succede. Manca che ho avuto buca e allora non va a aspettare. L'amaro, st'amore, costa care niente da portare. L'ava, st'immane, l'acqua fresca che ve ne va. L'amaro, st'amore, che non parla e non si fa sentire. Capinerate le figlie, mamma